Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend, werte Hörerinnen und Hörer. Kitty Wins begrüßt Sie wieder an Ihrem Empfänger. Ich freue mich, dass Sie einen weiteren Abschnitt aus dem Buch von Gulcan Esther hören wollen. Sie beschreibt ihre Geschichte in dem Buch »Der Schleier zerriss«. Als fromme Muslimin erzogen, kennt Gulcan nichts anderes, als nach den Lehren und Regeln des Koran zu leben. Sie ist als Baby an Typhus erkrankt, ihr Körper seitdem halbseitig gelähmt und verkrüppelt, und seitdem sitzt sie im Rollstuhl und ist auf viel Hilfe angewiesen. Ein Höhepunkt in Gulcans Leben ist die Pilgerreise nach Mekka. Das Ziel ist, durch den Besuch dort und die vielen Gebete Heilung für ihren Körper zu erlangen. Hier lese ich aus dem Buch weiter. Ich ging am ersten Tag überhaupt nicht mehr nach draußen, sondern blieb in meinem Zimmer, betete, las den Koran und bereitete mich auch sonst auf den nächsten Tag vor. Wir wollten die Kaaba besuchen und das würde bei der Hitze und dem Menschengewühl bestimmt sehr anstrengend werden. Salima und Selma brachten mir etwas zu essen und leisteten mir dann Gesellschaft. So viele Leute sind hier und trotzdem ist es so still und friedlich, bemerkte Salima im Lauf des Abends. Das stimmte. Die Straßen waren vollgestopft mit Pilgern und trotzdem herrschte eine Atmosphäre der Ruhe. Es gab kein Hasten und Jagen. An diesem Ort zu sein, bedeutete das Paradies auf Erden, die Erfüllung aller Wünsche. Als der Muezzin bei Sonnenuntergang seinen Ruf von den Minaretts der Moschee erschallen ließ, hielt jeder, der sich in Mekka aufhielt, auf der Stelle inne und wandte sich der Kaaba zu, dem mächtigen Symbol der Einheit für Millionen von Muslims auf der ganzen Welt. Er stand aufrecht, die Handflächen an beiden Seiten des Gesichts gelegt. Nun folgten verschiedene Gebete. Dann neigten die Beter sich vornüber, wobei die Hände auf den Knien lagen. Dann warfen sie sich unter erneuten Allahu Akbar-Rufen zu Boden. Sie richteten sich zu einer knienden Position auf. Von neuem warfen sie sich der Länge nach zu Boden. Das Ganze bildete einen vollständigen Rakat, dem aufs Neue verschiedene Körperverneigungen und Gebete folgten. Wegen meiner Behinderung führte ich das heilige Ritual mit Hilfe meiner Dienerinnen im Sitzen aus, wobei der Mihrab auf meinem Gebetsteppich in Richtung der Kaaba wies. War das alles nur ein Traum, aus dem ich irgendwann in meinem Zimmer zu Hause aufwachen würde, oder sagte ich wirklich hier am Mittelpunkt der Erde meine Gebete her? Eine knisternde Vorfreude schoss durch mein Herz, eine ungestüme Erregung erfasste mich. Nur hier zu sein, o Gott, ist genug, auch wenn ich nicht laufen kann. Mit eigenen Augen Gottes Haus sehen zu dürfen, das Abraham selbst erbaut hatte, war ein Geschenk, für das es sich bis zum Ende zu leben lohnte. Es ist wahr, du hast jetzt 14 Jahre deines Lebens als Krüppel zugebracht, sagte ich zu mir selber. Aber hier, wo der Glaube am stärksten ist, wo so viele Gebete konzentriert zu Gott emporsteigen, wird er gewiss die Bitten deiner Angehörigen vernehmen und Mohammed wird für dich eintreten, damit du gesund wirst. Wenn ich über Gott nachdachte, stand mir kein bestimmtes Bild vor Augen. Wie hätte man sich ihn, den Ewigen, auch bildlich vorstellen können? Obwohl der Koran ihn mit 29 Attributen oder Namen belegte, konnte man ihn im Grunde doch nicht erfassen. Es gab nichts Menschliches an ihm, so hatte man mich gelehrt. Meine Lippen formten leise die Worte der mir seit langem so vertrauten Fatiha. Dir dienen wir und zu dir rufen um Hilfe wir. Leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist. Für den Mohammedaner gleicht das Leben einer Straße. Irgendwo auf dieser Straße befindet sich jeder Mensch zwischen Geburt und Tod, zwischen der Erschaffung und dem Gericht. Auch ich befand mich auf dieser Reise, die, obwohl ich das Ziel noch nicht sehen konnte, doch bis zum Ende meines Lebens dauern würde. Am nächsten Morgen standen wir alle bereits vor Tagesbeginn auf und machten uns nach dem Gebet und einem kleinen Frühstück auf den Weg zur Kaaba. Vater hatte einen Rollstuhl für mich besorgt. Meine beiden Dienerinnen gingen neben mir her und Vater schritt voraus. Viele kranke und alte Menschen wurden auf die gleiche Art und Weise befördert. Ich saß, von Kissen gestützt, in meinem Gefährt und genoss das geschäftige Treiben um mich herum in vollen Zügen. Tausende und Abertausende von Männern und Frauen jeglichen Alters und unterschiedlichster Nationalität drängten zum Hause Gottes hin. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich so viele Menschen auf einem Haufen gesehen, alle mit dem gleichen Ziel. Weder in Lahore noch in Rawalpindi, wohin Vater mich manchmal im Auto mitgenommen hatte, nicht einmal in London. Die Menschenmenge flutete unaufhaltsam vorwärts. Alle hatten sie nur einen Gedanken, kannte nur ein Ziel, die große Moschee. Auf dem ganzen Weg wurde gebetet und überall waren rhythmisch gesprochene Koranverse zu hören. Massige Außenmauern, von Toren unterbrochen, umgaben die uralte Hara-Moschee. Ehe wir hinein konnten, mussten wir uns am Tor einer Leibesvisitation unterziehen, Männer und Frauen getrennt. Vater hatte mich schon darauf vorbereitet und erklärt, es gehen Gerüchte um, wonach Ungläubige mehr als einmal versucht haben, in unsere heiligen Stätten einzudringen, um sie zu entweihen und großen Schaden darin einzurichten. »Was hat man mit ihnen gemacht, Vater?« fragte ich ängstlich. »Nun, ich nehme an, man hat sie erschossen«, gab er zurück. Ich schüttelte mich im Gedanken an eine solche Strafe, empfand jedoch gleichzeitig, dass sie sie für ihre Bosheit verdient hatten. Wir betraten einen weiten Platz, der von hohen Minaretts beherrscht wurde. In der Mitte ragte die Moschee empor, die im 8. Jahrhundert begonnen, inzwischen aber beträchtlich erweitert worden war, um mehreren tausend Gläubigen Platz zu bieten. Unsere Gesellschaft überquerte die auf dem Boden ausgebreiteten Teppiche. Unsere Schuhe hielten wir dabei in der Hand, gaben sie anschließend ab und erhielten dafür eine nummerierte Karte. Dann traten wir durch ein weiteres Tor in den inneren Hof ein. Wir befanden uns wiederum auf einem weitläufigen Platz, in dessen Mitte der große, würfelartige Bau aus Granitgestein stand, die Kaaba, das Haus Gottes, mit schwarzem Brokat bespannt, auf den in Goldbuchstaben die Namen Gottes eingestickt waren. Der ganze weitläufige Platz war weiß von Tausenden und Abertausenden von Pilgern, deren Gesichter alle auf die Kaaba hingerichtet waren. Um die Kaaba herum gingen oder liefen die Menschen entgegen dem Uhrzeigersinn. Fußwege aus Marmor strahlten von der Mitte aus in alle Himmelsrichtungen. Wir betraten einen dieser Wege und kamen zu einem runden Platz. Hier wurde ich in eine hölzerne Palki oder Sänfte gesetzt, die von vier kräftigen Männern getragen wurde. Und schon befanden wir uns mitten im Gewühl der herumsausenden Gestalten. Rund um die Kaaba ging es, dreimal im vollen Lauf und viermal im Schritttempo, wobei ich in meiner Palki auf und ab hüpfte wie die Schaumkrone auf einer Meereswelle. Jedes Mal, wenn wir an dem schwarzen Stein an der nordöstlichen Ecke vorbeikamen, den Mohammed mit eigener Hand dort aufgestellt hatte, erhoben wir die Arme und riefen »Allahu Akbar, Gott ist groß!« Es war eine holperige Angelegenheit. Ich schaute besorgt zu Vater hinüber, aber er schien nichts von der Hitze, dem Gedränge von Menschen und der ganzen Unbequemlichkeit zu merken. Er war in Mekka, das war alles, was er begehrte. Bei unserer letzten Umrundung der Kaaba fanden wir uns am schwarzen Stein wieder. Man hatte mir gesagt, dieser Stein sei einst Adam von Gott zugeworfen worden. Er verkörperte ein mächtiges Symbol unseres Glaubens. Gott selbst, Adam und auch Mohammed hatten ihn in ihren Händen gehalten. Die Träger schoben sich und uns vorwärts und senkten meine Palki. Dann half man mir, mich vorzubeugen, um den schwarzen Stein küssen zu können. Er war mit Silber eingefasst und mit Parfüm eingesprüht worden. Ich schloss die Augen und fühlte mich innerlich mit dem Propheten verbunden. Der Stein fühlte sich gar nicht an wie ein Stein. Er schien meinen Lippen warm und um mich herum herrschte ein Gefühl tiefen Friedens. Ich sagte, bitte, heile mich und heile auch die anderen. Doch nichts geschah. Salima und Semma zogen mich hoch und wir gingen weiter. Ich hielt den Kopf gesenkt, um Vaters betrübten Blick nicht sehen zu müssen. Als nächstes suchten wir den Platz auf, wo Abraham gebetet hatte, und sprachen dort unseren Herzenswunsch nochmals aus. Bitte, heile mich, betete ich. Der nächste Punkt des Rituals schrieb vor, zwischen Safa und Marwa hin und her zu laufen, zwei kleinen Erhebungen innerhalb der großen Moschee, die ungefähr 800 Meter auseinander lagen. Hagar und Ismael sollen unter diesen Hügeln begraben sein. Das ist wirklich ein tolles Spiel, dachte ich, hütete mich aber, diesen Gedanken laut auszusprechen. Lachen wäre hier fehl am Platz gewesen, denn alle anderen nahmen die Sache sehr ernst. Ich wurde wieder in einen Rollstuhl gesetzt und auf einem Marmorpfad siebenmal zwischen Safa und Marwa hin und her geschoben. Damit sollten die Schritte nachvollzogen werden, die Hagar gemacht hatte, als sie für ihren Sohn Ismael Wasser suchte, nachdem sie beide verstoßen worden waren. Nach der Überlieferung öffnete Gott ihnen eine Quelle in der Nähe. Dort konnten nun die Leute Wasser kaufen und aus Metallbechern trinken. Vater sorgte dafür, dass wir auch einen Becher voll bekamen. Außerdem kaufte er einen ganzen Schlauch dieses Wassers mit der Auflage, ihn uns in die Herberge zu liefern. Wir wollten etwas davon mit nach Pakistan nehmen und in dem Rest sollte ich mich baden. Alle diese Rituale hatten fast den ganzen Tag in Anspruch genommen, ohne dass wir etwas gegessen oder uns ausgeruht hatten. Jetzt kehrten wir in die Herberge zurück, um auf das nächste Ereignis zu warten. Es war eine Wanderung nach Arafat, einem Ort circa 11 Kilometer von Mekka entfernt, wo nach mohammedanischem Glauben Gott den Abraham versuchte, indem er ihn aufforderte, Ismael seinen Erstgeborenen zu opfern. Als Gott den Gehorsam Abrahams erkannte, brach er die Opferhandlung ab und sorgte für ein stellvertretendes Opfertier, einen Widder, der sich in einem Dickicht verfangen hatte. Auf dem Hin- und Rückweg besuchten wir Mina und warfen dort mit Steinen auf drei Säulen, Sinnbilder für die Teufel, die Abraham dazu bringen wollten, die Opferung seines Sohnes zu verweigern. Als nächstes begaben wir uns an den Opferplatz vor der Stadt und warteten dort in einer langen Schlange von Menschen, bis wir zu dem Schlachter kamen, der über unsere Lämmer Bescheid wusste. Er hielt das Messer in der Hand, mit der anderen hielt er das Lamm fest. Ich fasste das Messer mit an, während der Mann das Lamm schlachtete. Unsere Lämmer wurden auf der Liste abgehakt und würden später geopfert werden. Wir sahen zu, wie andere Leute an unsere Stelle traten, um ebenfalls ihre Lämmer, Ziegen oder Kamele zu opfern. Bis zu 6 Menschen konnten sich ein Kamel als Opfertier teilen, erklärte uns Vater. Ich war froh, dass wir nicht so lange warteten, bis ein Kamel geschlachtet wurde. Was mit dem Fleisch geschah, wusste ich bereits. Vater hatte es mir gesagt. Zum Teil wird es an die Armen verschenkt. Sie essen gut während des Hadsch. Einen Teil bekommen wir in der Herberge zu essen, aber das meiste wird verbrannt. Man kann es bei dieser Hitze nicht lange aufheben. Die Pilger blieben für 3 Tage in Mina. Am 2. Tag zogen sie ihre normalen Kleider wieder an und die heißen, staubigen Straßen erblühten zu einer herrlichen Farbenpracht verschiedenster Nationaltrachten. Die Männer rasierten sich die Köpfe kahl oder ließen sich die Haare kurz schneiden, und auch bei den Frauen wurden sie wenigstens um 2 Zentimeter gekürzt. Einer wünschte dem anderen einen glücklichen Hadsch. Es waren Tage des Feierns mit alten und neuen Freunden. Alte Zwistigkeiten wurden beigelegt und Menschen versöhnten sich untereinander. Wie schön wäre es auf dieser Welt, wenn wir den Geist des Hadsch für den Rest unseres Lebens beibehalten würden, sagte mein Vater. Wir blieben wegen meiner Behinderung allerdings nicht in Mina, sondern kehrten in unsere Herberge zurück. Kurz darauf saß ich auf einem Schemel in der Badewanne, gestützt von Semma. Während ich ein Gebet nach dem anderen hersagte, goss Salima mit einem Plastikeimer das Wasser aus der Zamzamquelle über mich. In jenem Augenblick erwartete ich wirklich, geheilt zu werden und die ganze schreckliche Lähmung zu verlieren. Aber es geschah überhaupt nichts. Meine Glieder waren immer noch schwer wie Blei. Noch schwerer aber war mir das Herz, als meine Dienerinnen mich aus der Wanne hoben, abtrockneten und wieder anzogen. Vater hatte im Zimmer nebenan darauf gewartet, dass ich höchstpersönlich die Tür öffnen und auf meinen beiden Beinen zu ihm hereinkommen würde. Als das nicht geschah, kam er nach einer Weile in mein Zimmer. Heute war es eben nicht Allahs Wille, aber wir wollen die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben. Gott ist groß, sagte er nur und ging leise hinaus. Nach Beendigung aller vorgeschriebenen Rituale kehrten viele der Pilger nach Hause zurück, wo sie in Zukunft hoch geachtet sein würden. Einige ließen sogar das Wort Hadschi auf ihre Visitenkarte drucken oder schrieben es auf ihr Firmenschild, um damit zu dokumentieren, dass sie ehrliche Menschen waren. Bei manchen gebe ich etwas darum, wenn ich es glauben könnte, sagte Vater mit dem Anflug eines Lächelns. Viele der Pilger reisten aber auch weiter nach Medina, der zweitwichtigsten Stadt der Mohammedaner, und wir gehörten zu dieser Gruppe. Medina liegt 400 Kilometer von Mekka entfernt. Dort hat Mohammed 10 Jahre lang gelebt, nachdem er aus Mekka vertrieben worden war. Dort war es auch, wo er im Jahre 622 den Islam gründete, womit das muslimische Zeitalter begann. Mohammed brachte die letzten Jahre seines Lebens in Medina zu, und wir wollten uns sein Mausoleum ansehen. Viele Geschichten, die mich schon als Kind begeistert hatten, rankten sich um diese Stadt. Die Moschee in Medina ist ein prachtvolles Bauwerk. Wir wandelten über dicke, herrlich weiche Teppiche und erwiesen Mohammeds Grabstätte unsere Reverenz. Sie war überdacht, mit Teppichen ausgelegt und ringsherum mit Glaswänden eingefasst. Die Leute konnten herumgehen, wobei sie dem Grab durch das Glas hindurch Kusshände zuwarfen. Auch Geld und Blumenkränze wurden hineingeworfen. Die Wärter hoben sie auf und schmückten das Grab damit. Im Hof saßen viele Menschen und sangen fromme Lieder. Weil Vater ein Pir war, fragte er, ob ich etwas näher an Mohammeds Grab heran dürfe. Daraufhin öffneten die Wärter die Eingangstür und ich saß für 2 oder 3 Minuten in meinem Rollstuhl in der Nähe der Tür und betete. Es war ein wunderbares Erlebnis. Wir besuchten noch weitere Gräber in der Umgebung und starteten zum Schluss Fatimas Dattelhain einen Besuch ab. Mohammed hatte ihn einst für seine Tochter anlegen lassen. Wir kauften einen Korb mit 15 Kilogramm Datteln, sehr teuer, um sie mit unseren Angehörigen zu Hause zu teilen. In Medina mussten wir Abschied von Qasi nehmen. Vater gab ihm einen Briefumschlag mit Trinkgeld. Er war immer freundlich und hilfsbereit gewesen und es tat uns richtig leid, als er mit dem Wagen davonfuhr. Wir hatten ihm natürlich viele Grüße an den Scheich aufgetragen. Von Medina flogen wir weiter nach Bethel, Mokodus, Jerusalem. Die Stadt war vollgestopft mit Pilgern aus 3 verschiedenen Religionen, Moslems, Juden und Christen. Unser Pilgermonat verschiebt sich jedes Jahr um 10 Tage nach dem Stand des Mondes. In diesem Jahr fiel er gerade mit dem jüdischen Passafest und dem christlichen Osterfest zusammen. Die Moschee in Jerusalem heißt Al-Masjid al-Aqsa, die entfernteste Moschee, und Mohammed hat in ihre Richtung gebetet, bevor Mekka sein Zentrum wurde. Die Geschichte des Felsendoms gleich nebenan ist mit Abraham verknüpft. David hat das Grundstück gekauft und Salomo seinen Tempel darauf errichtet, der später von Titus zerstört wurde. Hier ist der Prophet Jesus ein- und ausgegangen und hat das Volk gelehrt. Die einzige vom Tempel übrig gebliebene Mauer ist die Klagemauer, der Platz, an dem die Juden um ihre verlorene Herrlichkeit klagen. Wir blieben nur für eine Nacht in einer Herberge in der Nähe des Felsendoms. Ich verzichtete jedoch auf einen Besuch dort, denn ich war furchtbar enttäuscht darüber, dass ich nicht geheilt worden war. Am folgenden Tag flogen wir nach Kerbela im Irak, um den Ort zu sehen, an dem Mohammeds Enkel Hussein mit seiner Familie und seinen Knechten begraben liegt, alles in allem 72 Menschen. Die Stadt war einst Schauplatz einer furchtbaren Schlacht, bei der Hussein und seine 72 tapferen Gefolgsleute gegen den Kalifen Yazid von Syrien kämpften und ermordet wurden. Ihr Todestag ist seither für uns Schiiten ein besonderer Gedenktag, an dem Trauerzüge durch die Straßen veranstaltet werden und Männer und Jungen sich selbst auspeitschen. Im Monat Muharram tragen die Leute schwarz und in einer Stadt wie Yang würde es niemanden einfallen, in dieser Zeit eine Hochzeit in der Familie zu feiern. Auch in Kerbela beteten wir um meine Heilung, aber vergeblich. Wir waren inzwischen einen Monat unterwegs und es wurde Zeit, nach Hause zurückzukehren. Während wir auf das Flugzeug nach Karachi warteten, sah Vater freundlich auf mich herunter und sagte tröstend: Gott prüft dich und mich, verliere deswegen aber nicht den Mut. Vielleicht wirst du später irgendwann doch noch geheilt. Lieber guter Vater, wie geduldig und treu war er doch. Er wollte mir Mut machen und seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Mein welkender Glaube wurde zu neuem Leben erweckt. Gut, sagte ich, ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Ich will den Propheten und Allah treu bleiben. Und dann lachte ich, um ihm zu zeigen, dass es mir nicht allzu viel ausmachte, in dem Zustand nach Hause zu fliegen, in dem ich abgereist war. Er beugte sich nieder, um mir einen Kuss zu geben. Das habe ich auch nicht anders von dir erwartet, sagte er. Auch meine Dienerinnen flüsterten mir zu: Bihi, warte einfach ab, bis Allah eingreift. Also flogen wir über Karachi zurück nach Lahore. Wir waren überzeugt, dass irgendein spezieller Segen aufgrund der Pilgerreise über mich kommen musste. Aber es war uns auch klar, dass wir Allahs Zeit abwarten mussten, bis dieser Segen offenbar werden würde. Am Flughafen in Lahore wurden wir von unserer Familie und der Dienerschaft begrüßt. Sie hatten Girlanden von stark riechenden orangefarbenen und gelben Ringenblumen mitgebracht, die sie uns um den Hals hängten. Sie riefen Allahu Akbar und wollten uns alle berühren, denn es galt als besonderer Segen, wenn man einen Hadschi berühren durfte. Dann schauten sie auf mich, die ich immer noch verkrüppelt war, sagten aber nichts dazu. Vater erklärte meinen Geschwistern: Gott ist nicht ungerecht, wir müssen nur Geduld haben und seine Zeit abwarten. Das stimmt, unsere Schwester muss Geduld haben und warten. Wir übernachteten in Lahore in einem Bungalow, der einen unserer Verwandten gehörte, und fuhren am nächsten Tag alle gemeinsam zurück nach Yang, wo wir von den zu Hause gebliebenen freudig begrüßt und willkommen geheißen wurden. Das neue Kapitel heißt Die Hochzeit. Die Rückkehr von unserer Pilgerreise war beinahe ebenso aufregend wie die Abreise. »Lass mich dich noch einmal anfassen«, sagte Samina, und sie wollte immer wieder von Neuem wissen, was wir alles gesehen und unternommen hatten. Es war jedes Mal das Gleiche, wenn Pilger aus Mekka zurückkamen. In Scharen strömten die Einwohner von Lahore zum Bahnhof, riefen »Ja Mohammed und Ja Rasul Arabi« und versuchten, die Hadschi zu berühren, wenn sie mit dem Zug aus Karachi ankamen. Damit hofften sie, ein Stück des Segens zu erhaschen, den die anderen zu einem hohen Preis erworben hatten. Die Aufregung dauerte einen ganzen Monat. Während dieser Zeit kamen die Verwandten von nah und fern herbeigereist und viele Leute aus der Stadt stellten sich ebenfalls ein. Sie brachten kleine Geschenke zur Begrüßung der Heimgekehrten mit, wie es die Tradition vorschrieb. Unsere Verwandten und ein paar unserer speziellen Freunde bekamen ein Fläschchen des mitgebrachten heiligen Wassers aus der Zamzam-Quelle. Auch der Mullah, der jede Woche zu Besuch zu Vater kam und stundenlang mit ihm über den Koran und den Hadith diskutierte, erhielt eine Flasche. Was mich betraf, so wünschte mir jeder auf ganz neue, bedeutungsvolle Art und Weise Gottes Segen, denn ich war ja mit auf der Pilgerreise gewesen. Natürlich hatten wir alle gehofft, dass ich geheilt worden wäre, aber dieser Wunsch war bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen. Falls es hier und da unterschwellig Kritik an diesem Umstand gab, so drang sie doch nicht bis zu mir durch. Meine Angehörigen seufzten nur, gaben mir einen Kuss und sagten: Gott wird dich eben später heilen, Bibiji. Wir müssen uns unter seinen Willen beugen. Obwohl also einerseits eine große Traurigkeit mein Herz erfüllte, weil wir offensichtlich den Zweck unserer Pilgerreise verfehlt hatten, war auf der anderen Seite doch ein gewisses inneres Wachstum bei mir zu verzeichnen. Ich hatte mehr gesehen und erlebt als die meisten Einwohner unserer Stadt, von denen viele trotz lebenslangen Sparens doch niemals genug Geld haben würden, um eine Pilgerfahrt zu unternehmen. Die Intensität der Empfindung, wie ich sie an der Kaaba erlebt hatte, war mir erhalten geblieben, und ich ahnte ganz schwach etwas von der Reise des Herzens, die zum Beispiel die Sufis, mystisch fromme islamische Asketen, unternehmen und von der die Pilgerreise nach Mekka nur ein äußeres Symbol ist. Ziel dieser Reisenden ist die völlige Ergebung in den göttlichen Willen. Das Wort Islam bedeutet Ergebung. Natürlich hätte ich es mit 14 Jahren nicht so präzise ausdrücken können, aber ich erinnere mich gut daran, wie stark in mir die Gewissheit wuchs, dass ich mich von allem, was mich innerlich beschmutzen könnte, fernhalten und mich mehr und mehr dem Gebet widmen sollte. Wenn der Gebetsruf erscholl, war ich noch eifriger als früher darauf bedacht, mich mit Hilfe von Salima auf meinem Gebetsteppich, dessen Mihrab in Richtung der Kaaba wies, zu verneigen. Das tat ich nicht mehr nur deshalb, weil ich entsprechend gelehrt worden war, sondern weil ich jetzt selber ein Bedürfnis dazu verspürte. Da ich nicht wusste, wie ich sonst mein Herzensgebet um Heilung zum Ausdruck bringen konnte, ließ ich mehrmals am Tag die Perlenschnur, die ich aus Medina mitgebracht hatte, durch meine Finger gleiten und sagte bei jeder Perle die Bismillah-Formel her, im Namen Gottes. Unfähig, Gottes Willen in dieser Angelegenheit zu erkennen, fuhr ich, da keine Besserung zu verzeichnen war, fort, mechanisch meine Gebete herzusagen. Es hatte ganz den Anschein, als sollte es mein Leben lang so weitergehen. Nach all der Aufregung, die wir während des ersten Monats nach unserer Rückkehr erlebt hatten, fiel der Juli wesentlich ruhiger aus. Ich glaube, Vater war meinetwegen besorgt. Plötzlich sagte er, wir wollen eine Hochzeit feiern. Oh, Vater, vor Freude hätte ich tanzen mögen. Ich liebte Hochzeiten über alles. Eines der ersten Dinge, an die ich mich zurückerinnern konnte, wenn nicht sogar das allererste, war die Hochzeit meiner ältesten Schwester mit einem Cousin. Ich war damals 4 Jahre alt und Anis Bibi, die Braut, 14. Ich wusste noch genau, was für ein Kleid sie mir genäht hatte. Es war rot und aus dem gleichen Stoff wie das ihre. Ihr Kleid war reichlich mit Gold bestickt und in ihrem Haar trug sie schönen Schmuck, außerdem ein Krönchen und einen mit Perlen besetzten Nasenring. An der rechten Hand hatte sie 5 Ringe. Ihre Dupatta, ihr Schleier, war ein hauchdünnes Gebilde aus feinster Seide. Ich saß fast die ganze Zeit auf ihrem Schoß und sie hielt mich fest und schützend im Arm, wobei sie mich an sich drückte, wie ich das manchmal mit meiner Puppe tat. Als der Mula hereinkam, um die Eheschließungsworte zu sprechen, spürte ich, wie sie zitterte und streichelte heimlich unter dem Schleier ihre Wange, die, wie ich feststellte, nass von Tränen war. Es war eine großartige Hochzeit, zu der auch einige Leute aus den höchsten Kreisen kamen. Es gab viele Geschenke. Die Mitgift, die meine Schwester bekam, war reichhaltig und kostbar. Als Anis sich von mir verabschiedete, klammerte ich mich an ihren Hals und schluchzte herzzerbrechend. Sie war für mich Mutter gewesen. Hier ist die Zeit zum Lesen heute wieder abgelaufen. Ich muss mich verabschieden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in einer Woche Ihren Empfänger wieder zur Sendung Erlebt und Erzählt einschalten würden. Bis dahin sage ich gute Nacht und auf Wiederhören.